NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Regina Metler. Schönen guten Abend. Das sind einige unserer Themen bis 19 Uhr. 4 Billionen Dollar Verlust weltweit durch die Finanzkrise, so lautet eine aktuelle Schätzung des Internationalen Währungsfonds. Was tun mit den faulen Krediten? Die Bundesregierung hat sich grundsätzlich auf die Einrichtung einer Bad Bank geeinigt. Dazu auch der Kommentar. Außerdem berichten wir über den Holocaust-Gedenktag heute in Israel und mehr Transparenz im Internet. Ein neues Versand-Apothekenregister wurde heute vorgestellt. Telekom, Deutsche Bahn, Daimler, Lidl und die Drogeriekette Müller. All diese Unternehmen haben ihre Mitarbeiter bespitzelt oder deren Gesundheitsdaten unerlaubt gespeichert. Der Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung sagt, das sei eine Tendenz. So manches Unternehmen würde gerne noch viel mehr von seinen Mitarbeitern wissen. Die Wirtschaftslobby übe massiven Druck auf die Bundesregierung aus, um Verbesserungen beim Datenschutz zu blockieren, sagte Peter Schaar heute bei der Vorstellung des neuesten Datenschutzberichts. Dietmar Riemer war dabei.
Peter Schaar ist unzufrieden mit der aktuellen Lage des Datenschutzes in Deutschland. Der Datenschutz sei zwar ein großes öffentliches Thema geworden, aber eher aus traurigen Anlässen. Dies belegten die Überwachungsvorkommnisse und Datenschutzverstöße in der privaten Wirtschaft, wie zum Beispiel bei den Unternehmen Lidl, Daimler, Telekom und der Bahn. Schaar weist jedoch auch auf diesen Tatbestand hin.
Die vielfältigen Datenschutzverstöße in der Privatwirtschaft dürfen auch nicht in Vergessenheit geraten lassen, dass wir Grundrechtseinschränkungen bekommen haben, insbesondere im Hinblick auf die Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten.
Der Bundesdatenschutzbeauftragte fordert aus diesem Grund eine rasche Überprüfung dieser Gesetze, ob sie in diesem Umfang überhaupt noch notwendig seien. Schaar setzte sich darüber hinaus für eine Reform des Datenschutzgesetzes noch in dieser Legislaturperiode ein. Zum Beispiel mit einem Verbot automatischer Weitergabe von Daten.
Wir brauchen wirksamere Steuerungsmöglichkeiten für den Einzelnen im Hinblick auf den Umgang mit seinen persönlichen Daten. Und im Mittelpunkt steht dabei der Übergang zu einer Einwilligung in die Übermittlung von Daten, ehe sie für Werbezwecke verwendet werden.
Das heißt, ohne ausdrückliche Genehmigung durch den Betroffenen sollen in Zukunft keine Daten mehr weitergegeben werden. Solche Pläne rufen natürlich die Werbewirtschaft auf den Plan und da macht Schaar diese Erfahrungen.
Es ist festzustellen, dass gerade aus den Reihen der Wirtschaft, der doch ziemlich massiv hier in Berlin vertretenen Lobby, ein Druck entwickelt wurde, wie man ihn bei anderen Fragen kaum erlebt hat. Und ich habe die Befürchtung, dass dieser Lobbydruck, dass diese massive Intervention durchaus nicht ohne Wirkung geblieben ist.
Schaar mahnte deshalb die baldige Verabschiedung eines neuen Datenschutzgesetzes an, das den technischen Voraussetzungen des Internetzeitalters und der Vernetzung von Datenquellen Rechnung trägt. Mit zum Forderungskatalog gehört für Schaar auch die Schaffung eines eigenen Arbeitnehmerdatenschutzgesetzes. Die Fälle missbräuchlicher Datenerhebung in Wirtschaftsunternehmen unterstreichen diese Notwendigkeit, so Schaar, denn reine Betriebsvereinbarungen über Datenerhebungen reichten nicht mehr aus. Aber es gibt mittlerweile doch auch schon erste Reaktionen in einzelnen Unternehmen, die zu Optimismus Anlass geben. Zum Beispiel in diesem Fall.
Sie wissen, dass der Datenschutz bei der Deutschen Telekom jetzt als Vorstandsressort verankert ist mit einem eigenen Vetorecht. Sowas gibt es in keinem anderen DAX-Unternehmen. Ich denke, dass das schon eine sehr beachtliche Veränderung darstellt.
Die doch zeige, was der Datenschutz in der Praxis bedeuten könne.
Bislang gab es keine verlässlichen Zahlen, wie viel Geld denn nun durch die weltweite Finanzkrise verloren ging. Der Internationale Währungsfonds hat jetzt alle Zahlen zusammengerechnet und immer noch geschätzt, kam aber auf gut 4 Billionen Dollar. So viel hätten die Banken und Finanzinstitutionen in der aktuellen Krise verloren. Rüdiger Paulert aus Washington.
Die Bankenkrise ist nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds in Washington noch lange nicht vorüber. Weltweit gäbe es noch rund 4.000 Milliarden Dollar an faulen Krediten. Die meisten davon liegen in den Tresoren amerikanischer Banken. Mit diesen neuen Zahlen verdoppelte der IWF fast den Wert der faulen Darlehen gegenüber seiner letzten Einschätzung im Januar. Als Folge dieser Entwicklung sieht der Internationale Währungsfonds eine dramatische Erhöhung der Abschreibungen durch Finanzunternehmen in diesem und im nächsten Jahr. 2/3 der Abschreibungen davon entfallen auf Banken, 1/3 aber auch auf Versicherungen und Pensionsfonds. Deshalb sei es dringend nötig, dass die Regierungen rund um den Globus ihre bereits verabschiedeten Konjunkturpakete und zusätzlich noch weitere umsetzen, forderte der IWF, der aber einräumt, dass dies immer schwieriger wird, da die Akzeptanz für eine Unterstützung von Banken und Versicherungen durch die Steuerzahler aufgrund einer Reihe von Missbrauchsfällen immer mehr nachlasse. Doch dazu gäbe es keine Alternative, da die Kreditnachfrage in den USA und auch in Europa weiter nachzulassen drohe.
Auch bei den deutschen Kreditinstituten schlummern mehrere hundert Milliarden Euro an Wertpapieren, die wertlos oder derzeit nicht handelbar sind. Was tun damit? Wie kann man erreichen, dass die Banken wieder Vertrauen gewinnen untereinander? Doch eine sogenannte Bad Bank gründen? Das war heute das Thema eines Spitzengesprächs im Kanzleramt. Rüdiger Becker zu den Ergebnissen.
Alle Beteiligten hatten von Anfang an die Erwartungen gedämpft. Das sei doch nur ein erstes Treffen, bei dem sich die Bundesregierung und die Chefs der Bundesbank und des Finanzmarktstabilisierungsfonds SOFIN mal über die verschiedenen Möglichkeiten unterhalten wollen, wie der Staat Banken helfen kann, sich von ihren Schrottpapieren zu befreien. Eine gute Stunde lang saß die Runde beisammen und Bundeswirtschaftsminister Karl Theodor zu Guttenberg hielt sich danach zwar mit Einzelheiten zurück, aber es sei immerhin mehr gewesen als ein Kaffeekränzchen.
Es ist die Zielsetzung, dass in dieser Legislaturperiode noch ein Gesetzesverfahren auf den Weg gebracht wird. Vertrauen ist der wesentliche Maßstab. Jetzt wird in den nächsten Tagen an unterschiedlichen Modellen gearbeitet. Es stehen noch 2 in Rede. Es wird daran gearbeitet, sowohl die Privatbanken mit einzubeziehen als auch die Landesbanken. Also in diesem Sinne sind wir weit gekommen, müssen aber auch noch entsprechend arbeiten.
Auch Bundesfinanzminister Peer Steinbrück wollte nicht konkretisieren, wie diese beiden Modelle, an denen jetzt weitergearbeitet wird, aussehen. Aber er gab zumindest schon mal Entwarnungen für die Steuerzahler.
Die Modelle, die wir bisher erörtern, laufen darauf hinaus, dass der Bund nicht in eine Haftung für diese Wertpapiere einsteigt. Dass es nicht zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen kommt, sondern dass der Bund in die Rolle eines Garanten gerät, eine Garantieposition übernimmt und dass die Fragestellung, ob diese Garantieposition gezogen wird oder nicht, sich erst herausstellt mit Ende der Laufzeit dieser Papiere. Und die Laufzeit dieser Papiere sind teilweise 15 bis 20 Jahre.
Das Bundesfinanzministerium hatte von Anfang an gegen eine zentrale Bad Bank plädiert, in der die Banken all ihren Müll abladen können. Lieber sollen die betroffenen Banken Zweckgesellschaften gründen, also sozusagen kleine Bad Banks, die ihnen faule Kredite und wertlose Papiere abnehmen. Ob diese Zweckgesellschaften bei diesen Banken selbst angesiedelt bleiben oder von ihnen unabhängig sind, blieb zunächst unklar. Die Bilanzen der Banken wären dann davon entlastet, der Staat würde Garantien für diese Papiere übernehmen, die später durchaus wieder an Wert gewinnen können. Das andere Modell würde diese Papiere bei den Banken belassen, sie aber von unabhängigen Experten überprüfen und bewerten lassen. Beide Modelle, das räumt auch Steinbrück ein, können ein Problem nicht lösen, nämlich was kann aus heute wertlosen Papieren später mal werden? Wer kann das heute schon einschätzen? Der Staat kann aber auch Banken nicht pleite gehen lassen. Die Folgen für das Kreditgeschäft insgesamt und für die Wirtschaft wären nicht abzuschätzen. Deshalb sehen sich beide Minister auch unter Zeitdruck. Noch vor der Sommerpause sollen die Beratungen über beide Vorschläge und das sich daraus ergebende Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen sein.
Die Bundesregierung hat sich also grundsätzlich auf einen Gesetzentwurf zur Bildung einer Bad Bank geeinigt. Müssen jetzt die Steuerzahler für die Verfehlungen der Banken zahlen? Michael Weidemann kommentiert.
Das Unbehagen der meisten Bürgerinnen und Bürger ist nur zu verständlich. Da verspielt fast die gesamte Riege der deutschen Großbanken bei Spekulationen im internationalen Finanzcasino hunderte Milliarden Euro und am Ende soll der Steuerzahler einspringen, um drohende Konkurse zu verhindern. Geht man nur von moralischen und von Gerechtigkeitsgesichtspunkten aus, sind Bad Banks und Bürgschaften des Staates tatsächlich nur schwer zu begründen. Dass sich die Bundesregierung heute grundsätzlich darauf verständigt hat, einen entsprechenden Rettungsplan für die Banken zu schmieden, hat nichtsdestotrotz gute Gründe. Denn die Bad Banks, für die wir alle finanziell werden bluten müssen, sind leider ohne echte Alternative. Solange Schrottanleihen und Giftpapiere die Bilanzen der großen Geschäftsbanken belasten, wird der Geldkreislauf, von dem auch Wohl und Wehe unserer Wirtschaft abhängig ist, nicht wieder in Gang kommen. Gehen einzelne Institute deshalb pleite, kann das zu Dominoeffekten führen, die das gesamte System zum Zusammenbruch bringen. Es führt also kein Weg daran vorbei, dass wir den Giftmüll der Geldindustrie gemeinschaftlich entsorgen. Tun wir es nicht, wird der Schaden für uns alle am Ende wesentlich größer ausfallen. Massenarbeitslosigkeit, die Vernichtung privater Vermögen und Steuerausfälle bis hin zum Staatsbankrott könnten die Folge sein. Da ist es doch besser, dem schlechten Geld Gutes hinterherzuwerfen, als eine solche Katastrophe sehenden Auges auf uns zurollen zu lassen. Bei aller Einsicht in das Unvermeidliche sollte die Politik jetzt allerdings besonders penibel darauf achten, dass die Verursacher der Finanzkrise so viel Verantwortung wie irgend möglich übernehmen und auch langfristig dazu verpflichtet werden, ihr Handeln künftig dem Interesse des Gemeinwohls zu unterwerfen. Dass die Banken bei der eines Tages fälligen Endabrechnung ihrer toxischen Wertpapiere mit jedem Euro gerade stehen, den sie aufbringen können, sollte in diesem Zusammenhang eine Selbstverständlichkeit sein. Auch ihre Einwilligung in neue Regeln für mehr Transparenz und Kontrolle sollte schlichtweg vorausgesetzt werden, von begrenzten Managergehältern und Bonuszahlungen ganz zu schweigen. Doch der Insolvenzverhinderungsvertrag von Bürgern und Banken muss noch deutlich weiter gefasst werden. Sollte das Geschäft der Kreditinstitute eines Tages wieder brummen, sollten sie ihrerseits bereit sein, gesellschaftliche Zukunftsaufgaben zu finanzieren. Die Gewinne der Banken müssen dann ebenso sozialisiert werden können wie heute ihre Verluste, ohne dass von interessierter Seite der Untergang des kapitalistischen Abendlandes heraufbeschworen wird. Die wirklichen Fragen nach Moral und Gerechtigkeit stellen sich also eigentlich erst dann, wenn die Krise längst wieder vorbei ist. Mag sein, dass wir den ein oder anderen Manager dann noch einmal nachdrücklich an die Ereignisse von 2009 erinnern müssen.
Michael Weidemann kommentierte. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Morgen wird es schon wieder ein Spitzengespräch im Kanzleramt geben, dann aber zur Wirtschaftsentwicklung im Allgemeinen. Im Vorfeld waren heute unterschiedliche Einschätzungen zu hören. Zum einen eine äußerst düstere Wachstumsprognose der Bundesregierung, die ist allerdings noch nicht bestätigt. Zum anderen ein hoffnungsvoller Ausblick von Börsenexperten. Peter Hornung.
Es war durchaus eine Überraschung, was das Mannheimer Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung heute vorlegte. Das ZEW-Barometer zeigt deutlich nach oben. Von minus 3,5 Zählern im Vormonat hat es sich auf plus 13,0 verbessert. Die Konjunkturerwartungen bei Analysten und institutionellen Anlegern sind deutlich gestiegen. Auf den höchsten Stand seit 2007. Grund hierfür sei die Aussicht auf ein Ende der wirtschaftlichen Talfahrt. Die staatlichen Konjunkturpakete entfalteten langsam ihre Wirkung, so das ZEW. Hinzu komme die niedrige Inflation. Und auch die konjunkturellen Aussichten in den USA drücken zu dem Optimismus der Fachleute bei. ZEW-Präsident Wolfgang Franz sagte, es gebe eine begründete Aussicht, dass der Tiefpunkt bereits erreicht sei. Der Bremer Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel jedoch äußerte sich auf NDR Info äußerst kritisch zu dieser Prognose.
Ich glaube, da spielt auch eine Betriebsblindheit mit. Die Finanzanalysten haben selber noch nicht genau, konnten noch nicht begreifen, welcher Typ von Krise, mit dem sie zu tun haben. Und sozusagen jetzt zu sagen, dass im Grunde genommen sich wieder eine positive Entwicklung ergibt, ist sehr, sehr voreilig.
Ohnehin gibt es nicht nur positive Meldungen wie die aus Mannheim. So war am Morgen in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr korrigieren müsse, von minus 2,5 auf minus 5%. Als Ursache für den drastischen Rückgang nannte das Blatt die Auftragseinbrüche im Maschinenbau und in der Elektroindustrie. Allerdings eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums wies den Bericht am Vormittag umgehend zurück. Eine solche Prognose könne das Ministerium derzeit nicht bestätigen. Sie sei reine Spekulation. Genaueres könne man erst am Mittwoch nächster Woche sagen. Dann werde die Bundesregierung eine neue Schätzung zur Wirtschaftsleistung vorlegen.
Es war ein Eklat. Irans Präsident Ahmadinejad hatte Israel gestern bei der Antirassismuskonferenz in Genf als rassistisch bezeichnet, wörtlich als grausames und unterdrückerisches Regime. Zahlreiche Delegierte hatten daraufhin den Saal verlassen. Die Veranstalter hatten gehofft, dass nach diesem Eklat Ruhe bei der Konferenz einkehren könnte und sogar Deutschland den Boykott aufheben und vielleicht doch noch teilnehmen könnte. Dies war aber nicht der Fall, was die Veranstalter zu einem ungewöhnlichen Schritt verleitete. Axel Weiß berichtet.
Auf einmal ging plötzlich alles ganz schnell. Die Delegierten auf der UN-Antirassismus-Konferenz in Genf nahmen das Abschlussdokument so unauffällig mit zustimmendem Beifall an, dass außerhalb des Plenarsaals zunächst kaum einer bemerkt hatte, was da geschehen war. Nach Angaben eines UN-Sprechers gab es auch keine Gegenstimme. Allerdings, der Schritt kam nicht ganz überraschend. Bereits heute Morgen hatte sich abgezeichnet, dass die Schlusserklärung 3 Tage früher als geplant durchs Plenum gejagt werden sollte. Offizielle Begründung für diese etwas ungewöhnliche Maßnahme: Die ersten Delegierten müssten am morgigen Mittwoch schon wieder abreisen. Gut möglich ist aber, war hinter den Kulissen zu erfahren, dass die Angst vor einem erneuten Eklat ausschlaggebend war. Gestern war die Antirassismuskonferenz der UNO weltweit in die negativen Schlagzeilen geraten, weil der iranische Präsident Mahmoud Ahmadinejad in einer Rede Israel scharf angegriffen und damit ein Eklat ausgelöst hatte. Heute Morgen hatten sich die Wogen zwar wieder beruhigt und die Arbeit auf der Konferenz ging mit zahlreichen Statements der Delegierten weiter. Dennoch, die Genfer Tagung litt unter einem schlechten Start und brauchte dringend eine gute Botschaft. Das rüberzubringen dürfte mit dem heutigen Beschluss gelungen sein. Ziel der Konferenz ist es, die vor 8 Jahren auf der Vorgängerkonferenz in Durban, Südafrika gefassten Beschlüsse gegen Ausländerfeindlichkeit und Rassendiskriminierung zu überprüfen. Schon die Konferenz in Durban war vom Nahostkonflikt überlagert worden. Die USA und Israel reisten vorzeitig ab. Und auch vor der Nachfolgekonferenz gab es jetzt Streit. Im Entwurf für das heute verabschiedete Abschlussdokument war etwa das Verbot, Religionen zu diffamieren, enthalten. Und auch Israel war erneut Zielscheibe einseitiger Kritik gewesen. Als dann noch bekannt wurde, dass Irans Staatschef Ahmadinejad am Eröffnungstag sprechen würde, sagten eine Reihe von Ländern ab, darunter die USA, zuletzt auch Deutschland. Es gelang unter russischer Vermittlung, den Entwurf für die Schlusserklärung aber so zu entschärfen und so zu verändern, dass er von allen Seiten Zustimmung fand, selbst unter vielen Kritikern der Antirassismus-Tagung. Allerdings bestand offenbar die akute Gefahr, dass einige Staaten das mühsam gepackte Textpaket noch einmal aufschnüren wollten. Libyen etwa hatte schon Gesprächsbedarf wegen der Palästinenserfrage angemeldet. Das aber hätte die Konferenz endgültig gesprengt, so ist zu vermuten. Mit dem heutigen Beschluss können alle leben. Erleichtert zeigte sich vor allem die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte Navanethan Pillay und die Menschenrechtsorganisationen. Sie hatten bereits befürchtet, ihre Bemühungen um mehr Toleranz, ihr weltweiter Kampf gegen Rassismus und Ausländerfeindlichkeit könnte durch ein Scheitern der UN-Konferenz einen massiven Rückschlag erhalten.
Israel hat heute der 6 Millionen von den Nationalsozialisten ermordeten Juden gedacht am Holocaust-Gedenktag. Ort der zentralen Gedenkfeier war Yad Vashem. Hier trafen sich Überlebende des Holocaust mit Israels Präsident Peres und Regierungschef Netanyahu. Aber nicht nur dort wurde an die Ermordeten des Nazi-Regimes gedacht.
Punkt 10 Uhr Ortszeit. Im gesamten Land ertönten die Sirenen, Autofahrer stiegen aus ihren Fahrzeugen aus, Passanten blieben auf der Straße stehen, in Schulen und Bürogebäuden erhoben sich Kinder wie Erwachsene von ihren Stühlen. Für 2 Minuten kam Israel zum kompletten Stillstand, im Gedenken an die 6 Millionen von Nazi-Deutschland ermordeten Juden. In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem legten am Vormittag Staatspräsident Shimon Peres und Regierungschef Benjamin Netanyahu Kränze zu Ehren der Toten nieder. Kurz darauf versammelte sich Israels politische Führung in der Knesset zur offiziellen Gedenkfeier des Parlaments, die dieses Jahr dem Andenken der ermordeten Kinder gewidmet war. Nacheinander verlasen Israels Spitzenpolitiker die Namen ihrer im Holocaust ermordeten Familienmitglieder. Staatspräsident Shimon Peres, der 1923 in Polen geboren wurde und mit seinen Eltern 9 Jahre später ins damalige britische Mandatsgebiet Palästina auswandern konnte, erinnerte an seine zurückgebliebenen Angehörigen, die im Sommer 1942 in einer Synagoge von den Nazis qualvoll ermordet wurden. In Erinnerung an meine Familie, Familie Melzer, Familie Persky, die zusammen mit 2060 ihre Gemeindemitglieder in dem Ort Vishneva im August 1942 von den Nazis und ihren lokalen Helfern ermordet wurden. Sie haben die Bewohner des Ghettos in der Synagoge zusammengetrieben, die aus Holz gebaut war, und haben sie angezündet. Der diesjährige Holocaust-Gedenktag ist von der Kontroverse über den Auftritt des iranischen Staatspräsidenten Ahmadinejad vor der Antirassismus-Konferenz der Vereinten Nationen in Genf überschattet. Israels Zeitungen berichten auf ihren Titelseiten ausführlich über diese Rede. Mit Blick auf den Auszug zahlreicher Delegierter während der Ansprache Ahmadinejads werten die Medien die Proteste als einen Erfolg. Der iranische Staatspräsident sei besiegt worden, wie die Schlagzeile der auflagenstärksten Zeitung Maariv lautet. Sowohl Staatspräsident Shimon Peres als auch Ministerpräsident Netanyahu hatten bereits gestern Abend den Auftritt Ahmadinejads in Genf als eine Schande bezeichnet, da der iranische Präsident den Holocaust leugne und für die Zerstörung Israels eintrete. Israels Generalstabschef Ashkenazi sagte unter Hinweis auf den Iran, die israelischen Streitkräfte seien in der Lage, den so wörtlich am weitesten entfernten Feind zu treffen.
Seit einem Jahr gibt es in 30 deutschen Städten sogenannte Umweltzonen. Berlin hat sie eingeführt, Stuttgart, München, Köln und auch Hannover. Dort dürfen in bestimmten Bereichen nur noch Autos fahren, die eine Abgasplakette bekommen haben. Das Ganze soll zur Verbesserung der Luftqualität beitragen und letztlich dem Klimaschutz dienen. Aber hat sich die Luft wirklich verbessert? Darüber hat heute das Verwaltungsgericht Hannover beraten. Hilke Janssen zum Urteil.
Die Umweltzone hat kräftig gewackelt, gekippt ist sie nicht. Die Verwaltungsrichter in Hannover halten sie für rechtmäßig, auch wenn sie sich, wie der Vorsitzende Richter betonte, mit dem komplexen Thema schwer getan haben. Am Schluss waren die Verwaltungsrichter davon überzeugt, dass die Umweltzone die Luftqualität verbessert. Die Belastung mit Schadstoffen könne spürbar zurückgehen. Zwar hätten viele Autofahrer Nachteile, weil sie mit ihren alten Autos nicht mehr in die hannoversche Innenstadt fahren können. Das ist nach Ansicht des Gerichts aber zumutbar. Die Stadt Hannover habe keine andere Möglichkeit, ihre gesetzlichen Verpflichtungen für den Klimaschutz einzuhalten. Der Rechtsanwalt der beiden Kläger hat bereits angekündigt, vor dem niedersächsischen Oberverwaltungsgericht in Berufung zu gehen. Der Vorsitzende Richter sagte am Schluss, das letzte Wort in Sachen Umweltzone sei sicher noch nicht gesprochen.
Wie passt das zusammen? Wir haben heute 30% mehr Ärzte als noch vor 20 Jahren und doch sind viele Stellen in Krankenhäusern oder in ländlichen Gebieten unbesetzt. Das passt sehr wohl zusammen, sagt die Bundesärztekammer. Schließlich wolle heute kein Arzt mehr bis zum Umfallen arbeiten. Viele Stellen seien unattraktiv und schlecht bezahlt. Peter Mücke hat sich die Klage der Bundesärztekammer angehört.
Vor 10 Jahren noch drängelten sich auf dem Markt tausende arbeitslose Ärzte. Doch die Zeiten haben sich rasant geändert. Heute herrscht Vollbeschäftigung. Mehr noch, es gibt nicht genügend Mediziner, um alle Stellen zu besetzen. Und das, obwohl die Zahl der Ärzte kontinuierlich gestiegen ist. Frank-Ulrich Montgomery, Vizepräsident der Bundesärztekammer.
Es hat kein einziges Jahr in der Geschichte gegeben, wo es weniger Ärzte gab als zuvor. Für den Zeitraum, den wir statistisch vernünftigerweise betrachten können, von 1991 bis 2008, sind es etwa 30% mehr Ärzte.
30% mehr Ärzte in 17 Jahren. Und trotzdem gibt es einen Ärztemangel. Ein Widerspruch, der keiner sei, sagt die Ärztekammer. Denn durch den medizinischen Fortschritt gäbe es eben mehr zu tun. Außerdem habe die demografische Veränderung gewaltige Auswirkungen. Die Zahl der Menschen über 60 ist seit 1991 um ein Fünftel gestiegen. Statistisch gesehen nehme der Behandlungsbedarf ab diesem Alter stark zu. All das habe dramatische Konsequenzen, vor allem in den neuen Bundesländern, sagt Thomas Kopetsch von der gemeinsamen Statistikabteilung von Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Vereinigung.
Es ist mittlerweile so, dass gerade in den neuen Bundesländern viele vakanten Stellen nur noch durch ausländische Ärztinnen und Ärzte besetzt werden können. Es wird von Krankenhäusern in den neuen Bundesländern berichtet, die einen Ausländeranteil bei den Ärztinnen und Ärzten von über 75% haben. Also ohne eine entsprechende Zuwanderung wären viele Krankenhäuser gerade in den neuen Bundesländern gar nicht mehr funktionsfähig.
Gleichzeitig hätten im vergangenen Jahr rund 3000 Ärzte Deutschland den Rücken gekehrt. Vor allem, weil der Beruf in den vergangenen Jahren immer unattraktiver geworden sei, sagt Montgomery.
Wenn wir die jungen Menschen für unsere Arbeit begeistern wollen, müssen wir die Bedingungen, den Bedürfnissen und den Wünschen anpassen. Wir müssen ganz viel verändern.
Und da hat der Vizepräsident der Ärztekammer ein paar unorthodoxe Vorschläge. In ländlichen Regionen könnten die Kommunen zum Beispiel den Ärzten Praxen, Personal oder auch ein Auto zur Verfügung stellen. Außerdem fordert Montgomery natürlich mehr Geld für die Ärzte. Sonst werde die Lage noch dramatischer.
Wir bewegen uns auf eine Wartelistenmedizin zu. Patienten bemerken das. Sie beklagen Wartezeiten auf Termine. Die Patienten beklagen die Ausdünnung der medizinischen Versorgung in der Fläche. Die Patienten beklagen, dass es zunehmend Probleme gibt, zu hochspezialisierten Versorgungsangeboten Zugang zu bekommen.
Die gestern von den Ärzten und Kassen vereinbarte Nachbesserung der Honorarreform kritisierte Montgomery. Es handle sich nur um eine Umverteilung. Einigen Ärzten werde mehr gegeben, anderen etwas weggenommen. Das Problem sei nur durch mehr Geld zu lösen. Einen konkreten Betrag wollte er aber nicht nennen.
Immer mehr Menschen kaufen inzwischen auch ihre Medikamente übers Internet. Seit 2004 ist das in Deutschland erlaubt, aber bislang war es eine recht unsichere Sache. Der Versandhandel mit apothekenpflichtigen Arzneimitteln wurde nämlich von niemandem kontrolliert. Das soll sich jetzt ändern. Das Bundesgesundheitsministerium hat heute ein neues Sicherheitslogo für Internetapotheken vorgestellt. Bettina Altenkamp war dabei.
Bei Medikamenten sollte man schon wissen, bei wem man sie kauft. Denn schließlich geht es um die eigene Gesundheit. Gerade bei Arzneimittelangeboten aus dem Internet hat es ja häufiger schon mal Meldungen über schwarze Schafe gegeben, die abgelaufene oder gefälschte Medikamente an die Kunden geschickt haben. Allerdings, dabei handelte es sich um Internetanbieter aus dem Ausland. Deutsche Versandapotheken, so Rolf Schwanitz, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, stehen da nicht im Verdacht.
Ich will ausdrücklich noch einmal sagen, dass die Versandapotheken in Deutschland kein Ort von Arzneimittelfälschung sind.
Doch damit die Verbraucher in diesem immer größer und unübersichtlicher werdenden Markt ganz auf Nummer sicher gehen können, gibt es jetzt für deutsche Internetapotheken ein neues Logo und ein Register. So soll mehr Transparenz und Sicherheit geschaffen werden, welche Internetapotheke überhaupt für den Versandhandel in Deutschland eine Zulassung hat, und zwar ausgestellt von der zuständigen Landesbehörde. Die zugelassenen und behördlich geprüften Apotheken können zum einen beim Institut für medizinische Dokumentation und Information, kurz DIMDI, beantragen, in ein Versandapothekenregister aufgenommen zu werden. Von den bundesweit rund 2200 Versandapotheken haben das bereits rund 1800 getan. Und dann erhalten sie ein Sicherheitslogo, das sie auf ihre Internetseite stellen können. Als Service für den Verbraucher, so Dietrich Kaiser vom DIMDI. Denn der Kunde muss dann einfach nur noch auf den orangenen Kreis des Logos klicken.
Wenn man dies tut, ist die normale Reaktion bei einer registrierten Versandapotheke, dass sich ein Bildschirm öffnet mit einem großen grünen Balken in der Mitte, der im Wesentlichen signalisiert, alles in Ordnung an dieser Stelle.
Kurz, die Apotheke ist registriert und hat eine entsprechende behördliche Zulassung. Das Risiko, bei der Medikamentenbestellung an schwarze Schafe zu geraten, soll so deutlich minimiert werden. Unseriöse Anbieter haben keine Chance. Erscheint dagegen kein grüner Balken und der Hinweis, dass die Apotheke nicht registriert ist, dann ist, sofern kein technischer Fehler vorliegt, zumindest Vorsicht geboten. Der Bundesverband Deutscher Versandapotheken findet diese Neuerung, mit der sich die Branche auch selbst vor unseriösen Anbietern schützen kann, gut. Für die Apothekervereinigung dagegen bringt auch dieses neue Logo herzlich wenig. Handelt es sich letztlich nur um ein Feigenblatt. Der beste Schutz vor schwarzen Schafen ist aus Sicht der niedergelassenen Apotheker der Gang in die Apotheke vor Ort.
Das Mobilfunknetz der Deutschen Telekom ist heute Nachmittag in weiten Teilen Deutschlands ausgefallen. T-Mobile-Kunden waren über Stunden nicht auf ihren Handys zu erreichen, berichtet Uwe Schippmann.
Seit etwa 15.45 Uhr sind Kunden des Marktführers T-Mobile nicht erreichbar und können mit ihren Handys nicht telefonieren. Betroffen sind etwa 39 Millionen Menschen bundesweit. Die Ursache der Störung ist derzeit noch völlig offen. Das sagten Sprecher des Unternehmens der Nachrichtenagentur DDP auf Nachfrage in der T-Mobile-Zentrale Bonn. Auf die Frage, wann die Störung behoben sein wird, gibt es derzeit keine Antwort. Über die Service-Rufnummern der T-Mobile-Zentrale sind keine Auskünfte möglich. Die Rufnummern sind dauerbesetzt.
Für Bayer Leverkusen geht es heute im DFB-Pokal um alles. Es ist das Spiel des Jahres. Wir müssen und wir wollen ins Finale, so nennt es Sportdirektor Rudi Völler. Und tatsächlich ist der DFB-Pokal für Leverkusen inzwischen die einzige Chance, sich fürs internationale Geschäft zu qualifizieren. Daniela Müllenborn.
Über die Liga ist dieses Saisonziel nach dem Sinkflug in der Rückrunde wohl kaum noch zu erreichen. Deshalb setzt der Tabellenneunte jetzt ganz auf die Karte DFB-Pokal. Für Leverkusens Trainer Bruno Labbadia wird das Spiel zur Bewährungsprobe. Er konnte den freien Fall der in der Hinrunde schon als Meisterschaftsgeheimfavorit gehandelten Leverkusener bislang nicht stoppen. Trotzdem lässt er sich die Vorfreude auf das Halbfinale nicht vermiesen.
Ich finde, dass wir einfach eine Freude darauf haben müssen, im Halbfinale stehen zu können vom deutschen DFB-Pokal. Das haben noch nicht so viele Spieler aus unseren Reihen bis jetzt gehabt und deswegen sollten wir das auch dementsprechend angehen.
Für Bayer geht es also um alles oder nichts. Außerdem sehnt sich der Club nach einem Titel. Der letzte liegt schon 16 Jahre zurück. Damals holte Bayer den DFB-Pokal. Jetzt heißt es aber erstmal Halbfinale und das gegen einen Gegner, der nicht ohne ist. Mainz 05 spielt in der zweiten Liga mit um den Aufstieg und gilt im Pokal als Erstligaschreck. Immerhin haben die Mainzer auf dem Weg ins Halbfinale schon den ersten FC Köln und Schalke 04 aus dem Rennen geworfen.
Um 20.30 Uhr beginnt das Spiel gegen den Zweitligisten FSV Mainz. In der ARD sind Sie ab 20.15 Uhr live dabei. Das war das Echo des Tages. Einen schönen Abend mit oder ohne Fußball wünscht Regina Mädler.